Resilient Futures, der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft. Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich. Um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst, leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Felix Bär.
Und mein Name ist Sebastian Hofer.
Kann ein Hacker von dabei helfen, die Corona-Krise zu bewältigen? Kann Partizipation Verwaltungen und Behörden in Zukunft krisenfester machen? Und welche Rolle spielen digitale Tools und eine aktive Zivilgesellschaft dabei? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, sprechen wir in dieser Folge mit Adriana Groh von der Open Knowledge Foundation in Berlin. Dort leitet sie zum einen das Netzwerk Code for Germany und ist darüber hinaus aber auch die Direktorin des Prototype Funds, einem Accelerator für zivilgesellschaftliche Innovationsprojekte, also kurz Civic Tech. Außerdem ist Adriana Groh eine der ehrenamtlichen Initiatorinnen des bundesweiten Hackerfonds V vs. Virus. Unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung haben hier rund 43.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen digital vernetzt an Lösungsansätzen für die Herausforderungen der Corona-Krise gearbeitet.
Als Einstieg in die Folge fassen wir wie immer zu Beginn kurz die zentralen Aussagen und Erkenntnisse zusammen. Die Corona-Krise zeigt, dass sich Behörden und Verwaltungen schwer damit tun, schnelle und kreative Antworten auf unvorhergesehene Krisen zu finden. Deshalb brauchen wir neue Problemlösungsansätze, die unsere Gesellschaft agiler im Umgang mit Wandel und Unsicherheiten machen. Formate wie eben dieser Hackathon beweisen sehr schön, dass digitale Technologie dabei helfen kann, Menschen miteinander zu vernetzen, Ideen zu generieren und so das Potenzial unserer kollektiven Intelligenz im Krisenfall auszuschöpfen. Wir sprechen darüber, wie digitale Partizipation Verwaltungen resilienter und zukunftsfähiger macht. Welche Strukturen, Experimentierräume und Mitgestaltungsmöglichkeiten wir jetzt und in Zukunft zur Lösung großer Herausforderungen brauchen und wie wir diese stärker in unsere Gesellschaft verankern können. Und zuletzt erfahrt ihr, weshalb Vertrauen und radikale Kooperation für Adriana Groh der Schlüssel sind zur erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft.
Um es mit den Worten von Adriana Groh zu sagen, einfach mal starten ist oft der wichtigste Schritt. Also hört doch mal rein und viel Spaß mit dieser Folge.
Adriana, du bist ja einer der Talente der 40 unter 40 von dem Wirtschaftsmagazin Kapital und arbeitest ja in vielfältigen Institutionen und Organisationen, wahrscheinlich sehr viel digital, wahrscheinlich sehr viel kollaborativ, international. Deswegen zunächst die Frage, in der Corona-Krise hat sich ja einiges geändert und deine Mittalente und Mittalentinnen, wenn es das gibt, wurden ja gefragt, ob sie sich neue Routinen ausgedacht haben oder entwickelt haben in der Corona-Krise. Wie ist es bei dir?
Es hat sich nicht wahnsinnig viel verändert, außer dass ich noch mehr Frühaufsteher geworden bin. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig Frühaufsteher, aber so um 7 Uhr geht's los. Und dann mache ich meine erste Runde E-Mails, weiß ich nicht, ob das gute Work-Life-Balance ist, im Bademantel mit Kaffee. Ja, weil er dann erstmal so das Gefühl hat, ein paar wichtige E-Mails rausgehauen zu haben. Und dann gehe ich joggen. Das habe ich mir total angewöhnt. Das ist tatsächlich was Neues, weil ich jetzt merke, ohne Arbeitswege und ohne Rumrennen von Termin zum Termin und irgendwelchen Abendevents, brauche ich ein bisschen Auslauf. Und den mache ich dann gleich morgens, weil da hat man noch Zeit und ist noch frisch. Und außerdem finde ich es sehr schön, morgens im Park durch die Gegend zu rennen und die Eichhörnchen zu beobachten. Und ansonsten mache ich nichts Spektakuläres. Kaffee, joggen, E-Mails.
Und dann arbeiten bis 22 Uhr.
Ja, manchmal.
Manchmal. Wahrscheinlich vor allem in dem Hackathon, über den wir heute sprechen wollen, aber dazu gerne später ein bisschen mehr im Detail.
Ja, bevor wir auf den Hackathon zu sprechen kommen wollen, würden wir ganz gerne mal über die Situation in Deutschland während der Corona-Krise zu sprechen kommen, und zwar ganz allgemein. Während der Corona-Krise sind ja vor allem unsere Behörden und Verwaltungen vor eine enorme Anzahl von Herausforderungen gestellt worden. Unter großem Zeitdruck mussten ja hier sehr viele Problemlösungsansätze entwickelt werden, in verschiedensten Feldern, wie zum Beispiel, wie können wir Testverfahren optimieren, wie können wir die Ansteckungsgefahr im öffentlichen Raum reduzieren und so weiter und so fort. Dabei hat sich ja herausgestellt, dass die Handlungsfähigkeit unserer Behörden und des bürokratischen der Bürokratie oft nicht so reaktionsfähig war, wie wir uns das vielleicht wünschen. Woran kann das denn gelegen haben oder was sind deine Beobachtungen? Warum ist es in so vielen Kommunen schwer gefallen, innovativ und agil auf diese Krise zu reagieren?
Also was wir, und wenn ich wir sage, meine ich vor allem das Netzwerk Code for Germany, das ich leiten darf, bemerkt haben, ist, dass sich in so einer Krisensituation natürlich Chancen auftun, aber es wirkt auch wie so ein Vergrößerungsglas für Herausforderungen oder Probleme, die die ganze Zeit schon bestanden haben. Und wenn man keine gute IT-Infrastruktur hat und dann spontan oder relativ spontan ins Homeoffice muss und ganz viele Dinge, die man vorher nicht digital machen musste, jetzt noch zusätzlich digitalisieren muss, obwohl man vielleicht eh schon hinten dran ist mit digitalen Dienstleistungen und Prozessen in der eigenen Verwaltung, dann fällt einem das da halt auf die Füße. Das war, glaube ich, das größte Problem, und dass vielleicht auch zu wenig einfach Geräte vorhanden sind. Also ganz, es geht da nicht nur um Prozesse, es geht nicht nur um Software, es geht da auch einfach um Hardware, es fehlen irgendwie Laptops oder die richtigen Voraussetzungen. Und wenn man es positiv framen will, dann hat man in dem Moment auch gesehen, dass die Kommunen oder die Einheiten, die da schon vorgearbeitet haben, ganz unabhängig von Krisensituationen, sondern einfach so ein bisschen perspektivisch gesagt haben, was brauchen wir für eine nachhaltige Verwaltungsstruktur, die haben jetzt dann am schnellsten darauf reagieren können, dass sie Sachen verändern mussten und Prozesse, die so gelaufen sind, auf einmal ganz anders machen mussten. Und die konnten teilweise auch Communities mit einbeziehen. Also Communities heißt Bürgerinnen und Bürger, aber vielleicht auch Tech-Communities, die eh schon bekannt sind und vor Ort sind und sich vielleicht in einem Hackerspace oder in einem Lab vernetzt haben, die dann in dem Moment auch einspringen konnten und vielleicht mal Dinge mit der Verwaltung zusammen ermöglichen.
Hast du da ein paar konkrete Beispiele, wo es zum Beispiel positive Verläufe gab?
Ja, auch nah an unserem Netzwerk und deswegen mir gleich als erstes im Kopf, aber auch generell in Deutschland ein sehr positives Beispiel ist, was in Ulm passiert. Da ist die Community vor Ort, wie ich gerade meinte, also Menschen, die Tech-Erfahrung haben und die auch Lust haben, mit Verwaltungen zusammenzuarbeiten und Bürgerservices zu verbessern, die sind da schon sehr eng einbezogen in die Verwaltungsstruktur. Und das war schon vorher so. Und dadurch konnte man in dieser Krisensituation schnell auf einen großen Pool an Menschen mit wahnsinnig guten Fähigkeiten zurückgreifen, die einem dann helfen konnten, Prozesse zu optimieren. Und die Verwaltung selber war auch schon besser im Training, weil die einfach gewohnt ist, mit Querdenkern vielleicht auch mal zusammenzuarbeiten und weil die digitale Prozesse schon früh angedacht haben. Die haben ganz viele Dinge schnell aufgesetzt, also wirklich in einer richtig guten Geschwindigkeit, haben damit Infrastruktur geschaffen, die dann von allen verwendet werden konnte. Man brauchte ja auch ganz viele Videokonferenz-Services und da haben die einfach Serverkapazitäten und Instanzen aufgesetzt. Und das bringt in so einer Situation wahnsinnig viel. Und Ulm macht da auf verschiedenen Ebenen eben ganz viel. Also mit der Community zusammen. Sie haben aber auch ganz oben beim Bürgermeister aufgehängt, die Ulm for Clever City. Also die sagen zum Beispiel nicht Smart City, sondern Clever City, weil sie sich ganz bewusst davon abgrenzen wollen, dass Smart City nicht heißt, wir digitalisieren jetzt alles mit irgendwelcher Corporate Software und Tools, die wir überall aufhängen und Daten erfassen und messen, sondern wir machen das eher offen und bottom-up und partizipativ und die Daten bleiben eher bei der Stadt und die Bürgerinnen und Bürger haben Mitspracherechte und da geht es viel um Nachhaltigkeit und Souveränität und solche Sachen.
Und gibt es da vielleicht bestimmte Orte, die in Ulm geholfen haben, diese innovativen Kräfte zu bündeln?
Ja, oder? Ja. Oh, sorry, das hätte ich gleich direkt sagen sollen. Also die Leute, die da viel aus der Community heraustreiben, die sitzen in dem sogenannten Verschwörhaus. Und jetzt hätte ich die Geschichte nochmal genau nachlesen müssen, weil das ist eine sehr Ulm-spezifische Geschichte und ich komme nicht aus der Ecke.
Den Namen wahrscheinlich kam, oder?
Genau. Das war, also es hat was damit zu tun, dass es eine Stadtgeschichte hat und Verschwör war da irgendwas nicht so, wie man es vielleicht als erstes denkt, dass sich da jemand verschwört und böse Sachen aushackt, sondern es hat einen ganz anderen Hintergrund. Und leider habe ich diese Geschichte nicht recherchiert, aber der Name ist sehr gut bekannt, eben weil er auch so ein bisschen so, was ist denn ein Verschwörhaus? Und ich muss jetzt, kriege ich jetzt richtig Ärger wahrscheinlich mit den Leuten aus oben. Aber es ist eine sehr umspezifische Hintergrundhistorie. Es ist direkt am Marktplatz.
Wir packen es im Zweifelsfall nochmal in die Shownotes rein, dann kann man sich nochmal darüber informieren. Aber die Frage, die mir direkt auffällt, ist, wenn du sagst, dass da die Institutionalisierung und die Strukturen vorhanden waren, hast du ungefähr eine Vorstellung, wie lange schon die Vorarbeit gedauert hat, um dahin zu kommen, dass sie das jetzt machen konnten? Weil von heute auf morgen ist es sicherlich nicht passiert.
Nee, da arbeiten Leute schon jahrelang dran. Und auch nicht ein Jahr und nicht zwei, sondern mehr. So. Also da gab es, bevor es das Verschwörhaus gab, schon Strukturen. Und das Verschwörhaus ist jetzt zum Beispiel eben auch so, dass da Räumlichkeiten von der Stadt gestellt werden. Und das war am Anfang nicht so. Und das hat aber dann total geholfen, um auch so ein bisschen zu verdeutlichen, genau, dass da halt eben die Stadt auch selber ein Interesse dran hat, dass da Menschen arbeiten können mit ihren Fähigkeiten zusammen mit Verwaltungseinheiten oder auch mal kritisch von der Seite beratend sagen können, wollt ihr nicht eher so. Also das ist eine Arbeit, die man nicht in ein, zwei Jahren oder weniger schafft, sondern eher so in 5 bis 10.
Würdest du sagen, dass das dann eine Art institutioneller Hackathon ist, so eine Art von Verschwörhaus oder CityLab Berlin, die ja eine ähnliche Art von Arbeit machen?
Ja, also wenn ich jetzt sage, das wäre so, dann kriege ich noch mehr Ärger von unter anderem der Community aus Ulm, nachdem ich jetzt schon nicht ordentlich erzählen kann, warum es Verschwörhaus heißt. Weil man muss dazu sagen, diese Community macht selber Hackathons, vor allem auch das Projekt, was wir bei der Open Knowledge Foundation haben, das heißt Jugend Hackt, die machen das regelmäßig, aber die gehen da mit einem ganz anderen Ansatz ran, als oft so Corporate Hackathons oder Hackathons im Allgemeinen verstanden werden. Das ist ein Bildungsformat für viele in unserer Community. Da geht es darum, Menschen zu vernetzen, eine Community aufzubauen und Skills zu teilen und nicht um Projekte zu produzieren. Und deswegen wäre das Selbstverständnis von so einem Verschwörhaus jetzt nicht, dass sie ein das Wort ist richtig blöd, du weißt.
Das hatten wir auch die ganze Zeit. Das wird quasi, wir versprechen uns heute alle beim Wort Institut und wir werden es versprechen, wir schneiden es nicht raus.
Also ein Hackathon als Institution. Workaround.
Stark, nicht schlecht. Das
würden sie nicht so unterschreiben. Aber wenn man das vielleicht so verstehen möchte, dann kann man das sagen, weil da hacken Menschen, aber halt nicht in 48 Stunden für irgendein Projekt, was danach keiner mehr anguckt und was irgendwie vielleicht auch überhaupt keine Wirkung entfaltet, sondern da arbeiten Menschen kontinuierlich dran, Strukturen aufzubauen. Und das hat natürlich auch vor allem auf lange Sicht einen viel höheren Wert, als immer wieder Projekte zu produzieren und nochmal neue Projekte. Und gab es zwar schon 15 Mal die Idee, aber hey, wie erfinden Sie in diesem Hackathon nochmal neu?
Das ist eine gute Überleitung zu dem Hackathon, an dem du ja maßgeblich mit beteiligt warst, unter anderem mit vielen anderen Organisationen wie dem Prototype Fund, von dem du schon gesprochen hast, Tech for Germany, dem Impact Hub Berlin und noch manchen anderen. Da warst du ja maßgeblich daran beteiligt. Ihr habt das in kürzester Zeit auf die Beine gestellt und habt da eine unfassbare Menge an Menschen akquiriert. 43.000, glaube ich, die nachher so Pi mal Daumen wahrscheinlich auf die Person genau daran beteiligt waren. Vielleicht erstmal vorneweg für alle nicht so tech-affinen HörerInnen da draußen. Was genau ist eigentlich ein Hackathon?
Also meine Definition von einem Hackathon ist, kreative Lösungsideen für Herausforderungen finden. Also das ist für mich die Definition von Hacken. So, das ist natürlich, ich bin kein Techie, deswegen ist es nicht eine saubere technologische Definition, aber für mich ist das das, was man macht, wenn man hackt. Man findet kreative Lösungen. Und bei einem Hackathon geht es darum, ich finde immer diese Verwaltungsbeschreibung so schön. In Verwaltungen, weil da ja auch immer noch ganz viele nicht wissen, was ist ein Hackathon, da sagen die dann, das ist das Kombinationswort aus to hack, also hacken, und Marathon. Also man macht in 48 Stunden in einer Art Marathon hacken von Dingen und baut Software-Ideen und so weiter. Das ist, glaube ich, die Buchdefinition so ansatzweise. Und was ich da als Ziel sehe, wenn man sagt, man macht einen Hackathon, man bringt ganz unterschiedliche Menschen, das heißt eben nicht nur Techies, sondern auch Designerinnen und Menschen aus Verwaltungen oder Menschen aus Unternehmen und auch Menschen aus vielleicht so einem Community Service oder irgendwie, ne, so, je nachdem, welches Thema man auch behandeln will, die bringt man zusammen, stellt denen eine Herausforderung und sagt, macht mal.
Also Ziel von einem Hackathon ist es auch ganz gezielt eben unterschiedlichste Gruppen zusammenzubringen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja,
oder?
Absolut. Also meine Überzeugung ist sowieso, dass das die einzige Art ist, wie dass es die beste Art ist, wie Innovationen entstehen. Ich habe das gemerkt, dass wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die völlig andere Hintergründe haben und von denen man sich vielleicht manchmal denkt, warum sind die eigentlich jetzt gerade hier mit am Tisch? Weil die haben da überhaupt keine Ahnung von. Das sind die Menschen, die immer die besten Fragen stellen. Und die Menschen, die genau in dem Moment, wo man irgendwie schon so voll in eine Richtung rennt, dann sagen, hä, aber warum machen wir das denn? So, das macht doch gar keinen Sinn, verstehe ich überhaupt nicht. Und dann fängt man an, völlig mal quer und anders zu denken. Und dann hat man noch ganz viele unterschiedliche Menschen am Tisch, die sich ergänzende Skills haben. Und dann kommen coole Ideen dabei rum. Das passiert schon schön, finde ich, in Hackathons. Dafür sind sie gut.
Wir hatten ja eingangs schon über den bürokratischen Apparat gesprochen und das, was du sagst, klingt so ein bisschen so, als könnte man sagen, dass so ein Hackathon oder so ein Format, wie ihr es entwickelt habt, eine Art Erweiterung ist von der bürokratischen Arbeitsweise und Herangehensweise von den etablierten bürokratischen oder behördlichen Strukturen, die wir so haben. Würdest du dem zustimmen oder eher nicht?
In einer Erweiterung, meinst du?
Ja, eine Erweiterung der Arbeitsweise sozusagen, weg von im Prinzip so einer Art Wasserfalllogik, eine hierarchische Logik hin zu einer
Top-Down-Logik.
Eine Top-Down-Logik, genau, hin zu einer mehr irgendwie iterativen, kollaborativeren Art und Weise der Lösungsfindung.
Ja, auf jeden Fall sehe ich, dass das so eine Art Raum ist, wo man Menschen aus ihrem gewohnten Umfeld rauspflückt und da reinsetzt und denen damit auch einen ganz anderen Möglichkeitshorizont aufmacht. Weil ich verstehe auch schon, warum man in laufenden Systemen schwer so eine hohe Fehlertoleranz haben kann wie bei einem Hackathon. Weil das ist ja das, um was es geht. Es geht nicht darum, danach ein perfektes, funktionierendes Projekt oder Produkt zu haben, sondern es geht darum, wahnsinnig viele Fehler zu machen und ganz viele Sachen kaputt zu hauen, die nicht funktionieren und das in 48 Stunden so oft, wie es geht, bis man irgendwas hat, was sich irgendwie gut anfühlt und eine Sache ist, die reizvoll ist, sie weiterzutreiben. Und das funktioniert natürlich schlecht, wenn du in einer Verwaltung sitzt und dafür zuständig bist, dass irgendjemand sein BAföG bekommt oder, weiß ich nicht, irgendjemand die nächste Beratungsleistung oder einen anderen wichtigen Service hat. Und wenn du da ganz viele Dinge dauernd kaputt machst, weil du sie neu und besser machen willst, dann leiden halt sehr direkt Menschen drunter. Und deswegen finde ich das genau, dass es schon gut ist, wenn man sagt, das ist eine Möglichkeit für laufende Systeme und wirklich auch relevante Systeme wie Verwaltungen da zu experimentieren und sich mit anderen Menschen auszutauschen, die sie halt sonst auch nicht einfach mal schnell bei sich im Büro sitzen haben.
Du hast mal, ich glaube, bei dem Republika Digital Format darüber gesprochen, wie es dich begeistert hat, dass eigentlich bei vielen Problemen, die aufgetaucht sind, immer irgendjemand schon die Lösung hatte oder gesagt hat, ja cool, mache ich oder kann ich oder weiß ich, wo das passiert. Das heißt, diese Form von in Zusammenarbeit von verschiedenen Kompetenzen, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt nur Techies, sondern auch Menschen mit anderen Hintergründen. Das heißt, dieses Aufeinander aufbauen, so ein bisschen wie so eine Art Pyramide bauen, stelle ich mir das vor mit Legosteinen, dass man gar nicht wirklich weiß, das ist jetzt der Plan, sondern du baust halt so sukzessive Stück für Stück auf und hast nachher aber ein großartiges Ergebnis geschaffen, wie ja unweigerlich zu sehen ist. Ist das so eine Sache, die du aus dem mitnimmst, was so das Wesen ist vielleicht von dieser Art der Zusammenarbeit in einem Hackathon?
Ja, das war jetzt beim Hackathon für mich so besonders deutlich, weil da, glaube ich, noch mal viel mehr als sonst so wirklich das eine Ziel für alle ganz klar war und sich da jeder so dahinter klemmen konnte. So, wir haben eine Krise. Und das ist eine Krise, die vorher noch nie so da war. Und dafür müssen wir Lösungen finden. Und dass man sowas hat, was so wahnsinnig, fällt mir nicht das Wort dafür ein, so unifying ist. Also wirklich alle können sich dahinter stellen. Alle sind so voll committed und motiviert und sagen, das ist jetzt unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ich hau mich da jetzt voll rein. Das habe ich halt vorher noch nie so erlebt. Und das hat, glaube ich, was zutage gebracht, was eigentlich immer da ist, aber was man vielleicht sonst nicht so oft so sehen kann, dass so viele Menschen zusammenkommen, so schnell Teams bilden, super divers und sich einfach richtig mit allem, was sie haben, dahinter klemmen, Lösungen sich auszudenken. Und man dann sieht, boah, wir haben so viel Potenzial in der Gesellschaft, da sind so viele Leute, die können so krasse Sachen oder die können gute Sachen und sind halt einfach sich so für nichts zu schade. Die sagen dann so, ich mach das jetzt. So, hier, du musst irgendwie 200 Sachen sortieren, erledige ich. So. Und dann sagt der Nächste, ich mach dir schnell das Design dazu. Und der Nächste sagt, ich schreibe kurz einen schönen Text, damit man versteht. Und dann sieht man mal so, boah, wenn man Prozesse schafft, und das ist natürlich nicht nur jetzt unsere eigene Leistung, sondern auch ein Stück weit eben diese Situation, der das geschuldet war, aber wenn das so schön sich alles so in die richtige, ne, es sinkt alles so perfekt, dann passieren echt einfach, boah, begeisternd, so richtig cool. Und ich hoffe, das ist so der eine Satz noch dazu, dass man sowas reproduzieren kann in Zukunft oder dass wir einen Weg finden, das noch öfter hinzubekommen. Nicht ganz genauso, nicht vielleicht auch so riesig, aber halt ohne Krise so einen Drive reinzukriegen, der so viele Menschen so dann echt dazu bringt, dass auch echt das Beste aus ihnen rauskommt. Das haben wir auch online gesehen. wir hatten da wahnsinnig viel positives Feedback und Menschen, die sich gegenseitig geholfen haben. Und wenn immer einer mal ungeduldig war, dann haben die anderen gesagt so, hey, komm, was brauchst du, ich helfe dir. Und die machen es doch auch nur ehrenamtlich. Und also null so, was wir immer vielleicht jetzt oft sehen im Internet, Hate und Shitstorm, sondern eher dieses ganze, wir sind hier alle zusammen in einem Boot. Oh, ja, ich werde so ein bisschen sentimental, aber es war echt, war total begeistert, echt cool.
Ja. Es sprießt oder es springt aus dir
heraus. Ja, aber das ist so cool, weil so, so schön, Menschen, toll.
Irgendwie. Ja, aber es ist ja auch wunderschön zu sehen, dass in so einer eigentlich tragischen fast schon Situation wie der Corona-Krise die kollektive Intelligenz und wir als Gesellschaft eigentlich so ein Innovationspotenzial haben und auch eine Art von Resilienzkapazität ja eigentlich in uns tragen, die ja oft im Verborgenen liegt. Das wird mir so ein bisschen zu der Frage auch führen, ihr habt ja die Bundesregierung sogar an Bord gekriegt, um dieses tolle Event ja zu organisieren. War das denn im Vorfeld schwierig, die auf eure Seite zu kriegen oder wie lief die Kommunikation ab? Wie war da die Zusammenarbeit?
Das hat damit angefangen, dass zur gleichen Zeit eine Gruppe von Menschen die gleichen Gedanken hatten. So ungefähr am Sonntag, nachdem in Estland ein Hackathon war, haben ein paar Leute angefangen zu twittern, dann haben sich ein paar Leute angerufen, dann hat jemand gefragt, so, hey, glaubst du, wir können nicht das, was die in Estland irgendwie in einem Tag gemacht haben, in Deutschland so in einer Woche auf die Beine stellen, also auch so ein Hackathon machen. Und so ging das los. Am Sonntagabend, am Montag haben wir uns zum ersten Mal getroffen, als diese Gruppe an zivilgesellschaftlichen Initiatoren, die wir da am Anfang waren oder jetzt immer noch sind. Und eine von den sieben Organisationen ist Tech for Germany. Und die sitzen im Bundeskanzleramt, also unter der Schirmherrschaft des Chefs des Bundeskanzleramts. Die sitzen nicht da, aber die sind da eben unter der Schirmherrschaft. Und über die kam dann relativ schnell die Idee, ja, dann können wir ja auch fragen, ob der Hackathon von uns eigentlich so zivilgesellschaftlichen Initiativen losgetreten, aber unter die Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts kam. Und das wurde dann gefragt, ich glaube, gleich am Montag. Und dann sagte das Bundeskanzleramt ja. Und dann sagte auf einmal die ganze Bundesregierung ja. Und dann waren wir auf einmal, ich glaube, am Mittwoch schon der Hackathon der Bundesregierung und am Freitag ging es schon los. Das war also super schnell und das war nur deswegen möglich, dass es einfach auch schon ein Vertrauensverhältnis gab. Also vor allem eben zwischen Tech for Germany und dem Bundeskanzleramt. Aber auch die anderen Organisationen wie SEND, also das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland und der Prototype Fund, wir sind hundertprozentig von BMBF finanziert. Da gab es einfach schon etablierte Kanäle, man kannte sich schon. Und ich glaube, ohne dieses Vertrauensverhältnis wäre das nicht in dieser aberwitzig kurzen Zeit von Montag reden Menschen und Freitag steht ein Hackathon mit 43.000 Menschen und die Bundesregierung ist an Bord, wäre das halt nicht möglich gewesen. Das, auch das wieder ähnlich wie das, die Frage mit der Community-Struktur in Ulm, wenn da nicht Jahre vorher schon aus der digitalen Zivilgesellschaft und aber auch natürlich von Seiten der Bundesregierung mit verschiedenen Häusern Beziehungen aufgebaut worden wären und Vertrauensbasis aufgebaut worden wäre und Strukturen da gewesen wären, dann wäre das nicht passiert.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ein Hackathon ja darauf abzielt, ja möglichst schnell viele Ideen zu produzieren, aber jetzt nicht primär darauf abzielt, jetzt in erster Linie die ganzen Ideen umzusetzen oder auch die Strukturen zu entwickeln, die dann langfristig dafür notwendig sind. Und deswegen so ein bisschen die Frage, ein Element von eurem Hackathon war ja von Anfang an das Umsetzungsprogramm. Und deswegen wäre zunächst einmal die Frage, das basiert ja auf vier Säulen. Einmal dem Community Management, dann gibt es da den sogenannten Crowdfunding Matching Fonds, dann den Solution Enabler und den Solution Builder. Vielleicht magst du erstmal ganz kurz erzählen, einführen, wie dieses Umsetzungsprogramm gestaltet ist und wo wir aktuell gerade stehen, weil das läuft ja schon.
Das war eigentlich schon, und ich frage mich im Nachhinein, wie das möglich war, während der Hackathon so in den Startlöchern stand, also in der konzeptionellen Phase war, kamen schon die ersten Male die Stimmen aus unserem Konsortium, dass wir ein Umsetzungsprogramm für danach brauchen und dass man das jetzt schon mitdenken muss, damit man dann direkt nach dem Hackathon schnell damit starten kann. Weiß nicht, wie das dann möglich war, dass wir das auch noch nebenbei so mitgedacht haben, aber auch hier wieder, wir waren halt ein großes Konsortium und diese vier Bausteine des Umsetzungsprogramms kommen auch so ein bisschen dadurch zustande, welche Fähigkeiten und welche Netzwerke eh schon im Konsortium vertreten waren. Und warum wir von Anfang an gesagt haben, dass es so ein Umsetzungsprogramm braucht, ist gerade in diesem Fall, wo wir ja Lösungsideen für diese Corona-Krise generieren wollen, dass halt überhaupt nichts bringt, wenn diese Lösungsideen danach nicht schnell irgendwie in die Wirkung gehen oder auf die Straße kommen und Leute wirklich davon profitieren können. Und man kann sagen, das ist generell bei Hackathons so, dass man eigentlich, wenn man einen Hackathon macht, danach überlegen muss, was passiert dann mit dem Outcome, wenn man nicht permanent Energie und Ressourcen verbrennen möchte. Aber in dem Fall hatten wir schon auch so das Gefühl, wenn wir das nicht machen, dann ist es echt kritisch, weil wir haben sehr viele Ressourcen und Gedanken und Menschen, Enthusiasten in diesem Format gebündelt und da muss am Ende was dabei rauskommen. Genau, und deswegen haben wir das dann am Schluss, im Anschluss direkt daran gestartet. Und die vier Bausteine kommen, wie gesagt, aus den verschiedenen Fähigkeiten und Netzwerken zustande. Mit Send haben wir super erfahrenen Partner für so einen Crowdfunding-Matching-Fonds. Die kennen den Prozess, die kennen auch Partner, mit denen man da arbeiten kann. Die haben gesagt, das bauen wir auf. Und wir machen das nicht für die Hackathon-Projekte per se, sondern wir machen das mit dem Schwung, mit der Energie aus dem Hackathon für generell Projekte und Menschen, die an Lösungsideen für die Corona-Krise arbeiten. Da kann sich jeder drauf bewerben. Ist egal, ob du mit dem Hackathon irgendwas zu tun hattest oder nicht. Hauptsache, du versuchst da was umzusetzen.
Und dabei geht es um eine Finanzierung, oder?
Genau, da geht es darum, dass Geldgeber den Fonds schon befüllt haben. Und wenn du dein Crowdfunding erfolgreich da durchgeführt hast als Projekt, dann wird es gematcht mit Fördermitteln, die schon dort sind in dem Fonds. Genau, und da haben wir gesagt, super Idee, weil wir wissen natürlich auch in diesem Hackathon, da wurde jetzt nicht alles, was es gibt, perfekt neu erfunden. Oder wir haben ganz viele Sachen nicht gekannt, die es eh schon gibt. Und wir wollten jetzt nicht sagen, wir fördern jetzt alles nur, was in dem Hackathon war, weil wir wissen, da gibt es ganz viele andere Sachen noch draußen, die sind genauso gut oder sogar schon viel besser. Das Community Management war absolut super notwendig, weil der Slack-Channel, den wir ja so ein bisschen gecrashed haben und für den wir den CEO antwittern mussten, damit er uns hilft, und der dann ja nur meinte so, ja, das ist halt auch eine schlechte Idee. Ja, aber der war halt nach wie vor mega voll. Also es war gar nicht so eine schlechte Idee. Wir dachten auch wirklich, es ist totales Chaos da drin, aber da sind immer noch richtig viele Menschen, die haben da anscheinend Spaß. Also der funktioniert, und der muss aber trotzdem nach wie vor irgendwie Community Management halt betrieben werden und Leuten geholfen und Channels ein bisschen Oversight und so. Deswegen, das war dann das, was wir eh auf jeden Fall machen mussten. Und jetzt Solution Enabler und Solution Builder sind zwei Programme, die sich auf der einen Seite recht ähnlich sind und ein bisschen aufeinander aufbauen, aber zwei unterschiedliche Ziele haben. Der Solution Enabler konnte sehr flexibel und schnell von Project Together aus dem Konsortium aufgestellt werden. Die haben das als Kohorte bei sich eingeschoben, als ungeplante, und haben dafür aber schon so eine Ressourcenplattform und so einen Matching-Mechanismus aufgebaut. Den konnten die da jetzt sofort zur Verfügung stellen. Und da kriegen die Projekte, die sich darauf nochmal extra bewerben mussten, also es war auch wieder da so, dass zwar einige der top ausgewählten Projekte aus dem Hackathon direkt rein konnten, aber wir haben auch nochmal eine Bewerbungsrunde aufgemacht, eine sehr kurze zwar, aber wo sich auch ganz Hackathon-fremde Projekte drauf bewerben konnten. Da sind dann 130 drin gelandet, die jetzt Patinnen aus Ministerien haben, Coaches aus Unternehmen oder Leute einfach, die ihre Ressourcen, ihr Wissen zur Verfügung stellen. Die werden miteinander vernetzt, die bekommen Coachings und so weiter. Und da haben wir dann über den Prototype Fund auch öffentliche Gelder reinbekommen, weil wir auch gesagt haben, es ist der Hackathon der Bundesregierung, es ist Open Source Code, Public Money, Public Code, Public Interest. Wir brauchen da öffentliche Finanzierung drin, und die konnten wir dann dankenswerterweise mit Mitteln des BMBFs und auch deren Flexibilität zu sagen, der Prototype Fund hat jetzt zwar eigentlich gerade keine offene Ausschreibungsrunde, aber wir machen eine Sonderrunde, und damit konnten wir dann jetzt auch nochmal 1,6 Millionen öffentliche Förderung und damit den Löwenanteil reinspülen. Und das, was im Solution Builder passiert, so eine Art Company Builder, ist, dass circa 10 Projekte aus diesem Solution Enabler auf so eine Art Überholspur gesetzt werden sollen. Also die sollen da besonders schnell ausgerollt werden, weil man diese Projekte eigentlich schon vor 3 Wochen gebraucht hätte und nicht erst in 3 Wochen. Und dass man halt sagt, wir haben in der Krise jetzt ganz bestimmte Herausforderungen, und umso schneller wir da jetzt eine Lösungsidee anbieten können, die von Leuten genutzt werden kann, umso besser. Und die brauchen einfach noch mal mehr Druck hinten drauf als im Solution Enabler.
Gibt es da ein Beispiel, welches jetzt schon konkret umgesetzt wird oder schon angewendet wird vielmehr?
Ja, es gibt so ein paar Projekte, die haben es sehr schnell geschafft. Auch eine Strategie, die wir im Prototype Fund und so in Communities als Nachhaltigkeit identifiziert haben, ist entweder, du bist ein Community-Projekt, also du wirst einfach von der Community betrieben und von der Community genutzt, oder du bist ein Geschäftsmodell, dann hast du ganz Klassisches, oder du wirst integriert. Und ein Projekt vom Hackathon wurde jetzt eben schon von der Bundesagentur für Arbeit eingesetzt, um Anträge schneller und besser abrollen zu können. Oder es gibt Projekte, die so eine Vernetzung zwischen Krankenhaus, Personal ermöglichen möchte, wo man auch als jemand, der jetzt nicht in einem Krankenhaus je gearbeitet hat, denkt, naja, ist es wirklich so wichtig, dass man so eine Plattform dafür braucht? Aber gerade in so einer Krisensituation ist halt Austausch total relevant. Und dass man halt vielleicht dann nicht nur eine Chatgruppe hat mit seinem eigenen Krankenhaus, sondern sich auch mit einem in einem ganz anderen Bundesland austauschen kann über so eine Plattform, ist dann schon super.
Was spannend ist in dem Kontext ist, um nochmal den Begriff der Institutionalisierung zu verwenden, dass auf der einen Seite du ja Hintergrund hast, im Bereich von Code for Germany oder Prototype Fund zu arbeiten, was ja schon eine Institutionalisierung ist von dieser Art der digitalen Zivilgesellschaft oder Projekte, die in diese Richtung gehen. Auf der anderen Seite sprichst du ja davon, oder der ganze Hackathon wurde ja ehrenamtlich aufgesetzt, komplett. Also alle über 100 MitarbeiterInnen, die da irgendwie dabei waren, haben das ja mit einer unfassbaren Begeisterung und intrinsischen Motivation gemacht. Auf die Frage, auf die ich hinaus will, ist, wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite haben wir die Notwendigkeit, sowas Strukturen zu schaffen, Orte zu schaffen. Auf der anderen Seite ist offensichtlich intrinsische Motivation und Ehrenamt aktuell immer noch herausfordernd oder eine Voraussetzung, meine ich, um sowas zu stemmen.
Ich finde auch nicht, dass alles, was so in ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird, eigentlich besser in nicht ehrenamtlicher Arbeit geleistet werden sollte. Hast du auch nicht gesagt. Ich wollte jetzt nur sagen, ich fand es richtig, dass sowas wie dieser Hackathon ehrenamtlich organisiert wurde, weil er ja auch eigentlich genau diesen Anspruch hat, aus der Gesellschaft für die Gesellschaft zu sein. Das haben zivilgesellschaftliche Initiativen aufgesetzt, wollten möglichst viele gesellschaftliche Akteure damit mit reinholen. Natürlich auch so öffentliche Akteure, die Bundesregierung oder auch Unternehmen, die da mitgeholfen haben. Aber das fand ich schon ganz richtig und das finde ich auch nach wie vor notwendig, genau wie beim klassischen Ehrenamt, Freiwillige Feuerwehr, so ganz, ganz klassische Sachen, Jugendmannschaften trainieren. Das ist gut, dass die Gesellschaft ehrenamtlich für die Gesellschaft leistet. Was wir nicht mehr ehrenamtlich machen oder nicht mehr alle ehrenamtlich machen, ist das Umsetzungsprogramm. Und da finde ich zum Beispiel, ist es dann wieder in dem richtigen Verhältnis, dass man sagt, wenn man so ein langfristiges Programm ausrollt, wo man auch seine Wirkung dran messen kann, wo man Erfolgsfaktoren sieht und wo man auch Ziele hat, dass man dafür die Arbeit bezahlt. Weil sonst rutscht man dann doch schon ein bisschen in dieses Selbstausbeutende rein. Ich würde es gut finden, wenn digitales Ehrenamt vergleichbar wie mit klassischem Ehrenamt eine Art von, geht ja nicht um Entlohnung, aber eine Art von Anerkennung erfährt, wie wir das eben auch bei diesem klassischen Ehrenamt haben. Da gibt es ja auch Dinge, die man dann bekommt oder Auszeichnungen oder einfach die generelle Anerkennung dafür. Und vielleicht kommen wir da demnächst mal hin, dass man sieht, es gibt auch Menschen, die arbeiten von ihrem Laptop zu Hause aus und das ist auch Ehrenamt. Die stellen irgendwie Daten zur Verfügung oder die bauen offene Software oder werten Daten aus oder sie organisieren einen Hackathon. So. Also wir haben genug Anerkennung erfahren, aber die ganzen anderen digitalen Ehrenamtler, die jetzt nicht den größten Hackathon der Welt organisiert haben, aber dafür schon seit Jahr und Tag jeden Abend irgendwas. Das sieht man leider nicht, aber ich wollte es gerade mal so drastisch ausdrücken, dass jeder findet das jetzt so toll mit diesem Hackathon und keiner oder wenige sehen halt, wie viele Menschen in Deutschland, die einen Skill haben, der super hoch bezahlt ist am Markt, nämlich Hacken, einfach ehrenamtlich für die Gesellschaft Software bauen, pflegen und so weiter und so fort. Und das ist halt eigentlich die größere Leistung so im Vergleich.
Ja, wie ist es denn dann konkret mit den Leuten, die jetzt in die Umsetzung involviert sind? Sind das tatsächlich jene, die auch am Anfang die Ideen entwickelt haben, im ursprünglichen Hackathon? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie sind diese Teams jetzt zusammengestellt, die jetzt tatsächlich an der Implementierung arbeiten dieser Projekte?
Ja, das ist schon noch ein bisschen so fluide. Also da bin ich auch nicht auf dem neuesten Stand, weil man da wirklich jeden Tag mit denen in Update-Gesprächen sein muss und dieses Programm in seiner Fülle pflegen und begleiten muss. Aber was da die ganze Zeit passiert, ist, dass Projekte sterben oder Projekte in anderen Projekten aufgehen, da daraus ein neues Projekt entsteht. Also das ist auch so vorgesehen, dass man nicht sagt, man startet mit 130 Projekten und am Ende kommen 130 Top-Ideen, Produkte raus, sondern eher zu sagen, da sind auch 5 dabei, die sind sich super ähnlich und man macht das ganz bewusst, damit die dann entweder so in Konkurrenz gucken, welches ist das Beste, aber noch besser, sich alle miteinander verbünden und die besten Ideen zusammenbündeln und als dann neue große Gruppe halt aus all ihren Ansätzen das Beste rausholen. So, genau, deswegen da passiert die ganze Zeit super viel.
Spannend, also wenn man sich das nochmal ein bisschen von weiter oben anschaut, dann habt ihr eigentlich fast eine Infrastruktur der Krisenresilienz geschaffen, eine Art Incubator für Problemlösungen, die sich jetzt mit der Corona-Krise auseinandersetzen. Aber was wir eben sehen, ist, dass solche Formate ja ein tolles Tool im Endeffekt für eine Demokratie sind, um mit Krisen auch in Zukunft umzugehen. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen mit den garstigen Worten Institutionalisierung.
Jetzt läuft es aber mit dem Wort hier.
Was braucht es denn für Strukturen, um das dauerhaft zu implementieren in unserer Gesellschaft? Solche Formate im Endeffekt der zivilen Beteiligung in Problembewältigungen.
Ja, da denken wir gerade viel drüber nach. Was wir nicht propagieren wollen, ist eben, dass jetzt jeder für alles einen Hackathon macht. Weil das ist nicht das Allheilmittel. So halt gar nicht, weil es uns meistens oder oft nicht an guten Ideen oder guten Projekten fehlt, sondern an nachhaltigen Strukturen. Und mit dem Hackathon jetzt halt vor allem viele Ideen umgesetzt worden sind und das Umsetzungsprogramm jetzt sozusagen das Testfeld für uns ist, wo wir genau über diese Frage nachdenken, wie man eine Struktur aufbaut, die nachhaltige Strukturförderung und auch Strukturwandel unterstützen kann. Das erste große Learning, was ich da habe und wo ich, glaube ich, für die anderen auch sprechen kann, ist, dass der Ansatz immer sein muss, radikale Kooperation. Also wirklich radikal. Weil den Konkurrenz und Ausstechen und sein Wissen in Silos packen, damit es bloß kein anderer hat. Und das ist super innovationsfeindlich, das ist fortschrittsfeindlich und das ist meiner Überzeugung auch überhaupt nicht der Weg, wie man wirklich nach vorne kommt. Und das ist einer der Gründe mit dieser radikalen Kooperation, die wir auch im Hackathon hatten, warum das so gut lief. Da ging es nicht um Egos, da ging es nicht um eigene Projekte voranbringen, sondern eben, wie ich vorhin auch meinte, für die Teilnehmenden, darum, sich hinter eine Sache zu klemmen. Und das hat auch dieses radikale Kooperieren ermöglicht. Und die schwierige Frage ist dann eben auch, in dem Fall, wie bei den Teilnehmenden, wie schafft man das Ganze ohne diesen Moment der Krise?
Ist diese radikale Kooperation, wenn ich da kurz einhaken darf, etwas, was gesellschaftlich und altersspezifisch ist?
Ja, mein Gefühl, ja. Dass es schon so ein bisschen ein Ansatz ist, der vielleicht vor allem von jüngeren Menschen gesehen wird. Wo es nicht mehr auch darum geht, also ich bin überhaupt kein Generationenforscher und Forscherin und auch nicht jetzt wahnsinnig belesen in dem Feld. Ich kriege nur immer so mit, was man halt so in den Zeitungen liest. Und da geht es ja oft darum, dass da viel mehr auf Work-Life-Balance auch geachtet wird, dass es dann nicht mehr darum geht, das meiste Geld in der größten Firma zu machen, sondern halt auch mit Sinn zu arbeiten. Und das ist natürlich das, worauf es dann ankommt. Wenn du den Sinn wirklich sehen möchtest, bist du viel kooperativer, als wenn es dir nur um den Gewinn geht. Weil ich sage nicht, dass man mit Kooperation immer das Maximale an Gewinn rausholen kann, für mich persönlich, aber halt gesamtgesellschaftlich ein maximaleres an Sinn und gesamtgesellschaftlichen Gewinn. Das ist schon meine Überzeugung. Und das sehe ich schon bei vielen jungen Menschen. Aber wir hatten alle Altersgruppen im Hackathon. Die waren auch alle sehr cool, die da dabei waren, auch die älteren Menschen. Ich möchte hier nicht altersdiskriminierend sein.
Nee, das war überhaupt nicht die Intention dahinter. Es war nur die Frage, ob es eine Tendenz zu erkennen ist. Aber wenn wir noch weiter rauszoomen, dann können wir fast die Frage stellen, ob wir eine Art von neuem Verständnis eines Bürgers, eine neue Art der Zivilgesellschaft proklamieren und brauchen, im Sinne von dem Wunsch zu partizipieren, die Möglichkeiten auch zu partizipieren, die richtigen Räume, haben wir schon drüber gesprochen, dafür zu haben. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, was alle wollen, ist Wirkung entfalten. Also ich möchte sehen, dass mein Handeln mit einem Ziel, das ich habe, eine Wirkung hat. Und das ist ja auch der Grund, warum ich partizipiere. Die allermeisten Menschen haben Politik und Partizipation nicht als Hobby und können sich Besseres in ihrer Freizeitgestaltung vorstellen, als vielleicht in irgendwelchen stickigen Hallen zu hocken oder irgendwelche Zettel zu verteilen. Aber sie wollen halt Wirkung entfalten. Und wenn wir es schaffen, neue Partizipationsformate zu entwickeln, wo man jetzt sagen kann, der Hackathon Plus Umsetzungsprogramm war eine Art Blaupause dafür, noch eine sehr roughe, noch eine, die wir um einiges verbessern müssen und die, von denen man auch falsche Ableitungen ziehen kann. Das ist jetzt die Arbeit, die auf uns zukommt. Aber wenn man das sagt, dann gibt es da auf jeden Fall das Potenzial, mit solchen ähnlichen Formaten neue Beteiligungen zu ermöglichen, die mehr ist als ja, will ich oder nein, möchte ich nicht. Und was anderes als Kreuzchen machen und aber vielleicht weniger anfällig für Populismus und Verzerrungen von Meinungsbildern als klassische direktdemokratische Formate.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja auch darum, eine Art Feedback-Loop zu haben. Also wenn du sagst, wenn du das Kreuz im Prinzip als Status quo im Prinzip kritisierst oder sagst, das kann man weiterarbeiten, im Sinne von, dass man nicht nur ein Kreuz setzt und damit sagt, okay, damit ist meine Verantwortung getan, sondern im Sinne eines Feedback-Loops auch sagt, ich möchte wissen, was passiert, ich möchte in irgendeiner Form von Ort eine Möglichkeit haben, zu partizipieren. Sind also dann solche Beispiele oder ist das Beispiel von Reykjavik, wo sogar Teile der Verfassung über einen Partizipationsprozess, über digitale Mitbestimmung der Bürger, Bürgerinnen stattgefunden hat, ist das ein Vorbild, über das wir oder dem wir uns dem wir folgen sollten?
Also so, Gedanken sortieren. Ich finde repräsentative Demokratie sehr gut. Und ich finde, dass direktdemokratische Prozesse wichtig sind, aber wir gerade sehr ungenügende Instrumente dafür haben, die mir nicht so gut gefallen. Und dass wir da viele, viele, viele Fehler machen können. Uns auch in den letzten Jahren sehr oft gesehen haben, was da alles schiefgehen kann. Und wenn man sagt, man kommt dazu, prototypisch zu arbeiten in Willensbildung, Policy-Making und Entscheidungsverfahren, wo Bürgerinnen mitarbeiten können, in diesem Prototypen bauen, besseren Prototypen bauen, sehen, wie man wirkt, indem man sich beteiligt, dann ist es meiner Meinung nach um einiges besser, als einfach nur sagen, ja will ich oder ja will ich nicht und eine sehr, sehr gute Ergänzung zu Kreuzchen machen. Und ich glaube, dass wir mit digitalen Möglichkeiten da jetzt eben einen ganz neuen Horizont aufgemacht haben, den wir vorher noch nie so hatten und der es vielleicht auch schafft, dass Beteiligung nicht mehr nur von einer alten, sehr wohlhabenden und sehr männlich strukturierten Bevölkerung vorgenommen wird. Weil das ist,
absolut, genau. Das ist zu hoffen.
Und das ist dann halt nicht das, was wir unbedingt haben wollen und vielleicht kriegen wir mit diesen Formaten das hin. Und dann halt auch mit besseren Ergebnissen und vor allem mit weniger Frustrationspotenzial für beide Seiten. Also so Demand and Supply Side bei Partizipationsprozessen hat oft echt viel Frustpotenzial, weil Politiker machen da auch viel Arbeit und kriegen dann ein Ergebnis, mit dem sie nicht so richtig arbeiten können. Schlecht. Und Bürgerinnen stecken noch viel mehr Arbeit und Zeit rein und sehen kein Ergebnis. Super schlecht. Am Ende finden alle Demokratie irgendwie marginal blöder und finden, dass niemand sich zuhört und haben gar keinen Bock mehr. Und da sehe ich echt das Potenzial in solchen digitalen Formaten.
Im Umkehrschluss ist es ja vielleicht auch die Frage, wie denn die Verwaltungen der Zukunft aussehen müssen. Also wie muss man denn Entscheidungsmechanismen und Entwicklungsprojekte überhaupt von vornherein konzipieren im Endeffekt, um für solche Partizipation überhaupt Platz zu schaffen? Hast du da vielleicht noch ein paar Ideen dazu? Also wie könnten Verwaltungsapparate der Zukunft aussehen, die stärker eben auf Prozessen der Teilhabe und Partizipation vom Design her schon gebaut sind?
Ja, ich finde, da gibt es international, also auch in Deutschland, ne, Ulm wurde ja schon genannt, aber es gibt international auch echt wahnsinnig viele schöne Beispiele. Ich sage nicht immer, dass es sofort auch Arbeitserleichterung bedeutet und man weiß auch, dass Verwaltungen eigentlich gerne überlastet sind und dass da viele Menschen hart arbeiten müssen. Aber dass, wenn man da einmal sich den Aufwand macht, Sachen umzustrukturieren, da ein wahnsinniger Mehrwert rauskommen könnte, auch für Effizienz von Verwaltungen und auch für deren eigene Wirkung. Man möchte ja in jedem Beruf Wirkung entfalten und nicht nur verwalten, sondern sehen, was passiert. Und da könnte man sich ein paar Sachen abgucken. Also ich sag da wahnsinnig gerne, dass Taiwan für mich Inspiration Nummer eins ist, mit der Idee, Bürgerinnen und Bürger selber Services konzipieren zu lassen, die testen zu lassen, die dabei zu unterstützen, Software-Prototypen zu bauen. Und wenn das gut funktioniert, gut angenommen wird, gut passt, das mit, weil alles Open Source ist, in Verwaltungsdienstleistungen zu integrieren. Also man unterstützt eine Community dabei, ihre Arbeit zu tun und profitiert von der guten Arbeit der Community, indem man das einfach integriert. Und das können Luftdaten sein, die ganz viele verschiedene Menschen über Sensoren erheben und man kriegt ein viel besseres Bild der Luftqualität in seinem Land zustande und kann damit dann wiederum besser mit Policy darauf reagieren. Es kann aber auch sein, dass man einen Nahverkehr crowdsourced. Also, dass man nicht sagt, wir denken uns eine Route aus, weil wir glauben, dass das die Route ist, die Menschen dort in dem Viertel brauchen, sondern man lässt die Menschen über einen Tool selber sagen, ich müsste eigentlich immer von dort nach dort, und das machen ganz viele, und dann hat man eine crowdsourced neue Busroute oder sowas und das integriert man dann in seinen öffentlichen Nahverkehr, und das ist doch richtig cool. Das macht doch eigentlich allen auch Spaß, oder?
Auf der anderen Seite der Medaille, also wir haben jetzt gerade über Problemlösungsansätze und Partizipation gesprochen, geht es ja vielleicht auch darum, gemeinschaftlich Probleme zu identifizieren. Also wie muss es denn in Zukunft vielleicht laufen, wenn wir vor allem mit Blick auf künftige Krisen, Klimawandel etc., wie könnten denn solche zivilen Innovationsprozesse angestoßen werden und vor allem die Problemstellungen, die man denen ja vorausstellen muss, ermittelt werden? Könnte das auch ein Prozess sein, wo vielleicht die Zivilgesellschaft stärker eingebunden werden kann?
Ja, würde ich total wichtig finden, dass man da schon anfängt mit Partizipation und Austausch und Prozessen, die das ermöglichen, weil das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt von allem. Also ne, klar, Ergebnis ist wichtig, aber wenn noch nicht mal ordentlich ausdefiniert wurde, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen wollen, dann wird es sowieso ja nie den einen Lösungsansatz und den einen Riesenwurf geben, mit dem man dieses Problem löst, gerade nicht bei solchen Problemen oder Herausforderungen wie Klimawandel, sondern es wird ganz, ganz viele Schritte geben, die alle vielleicht einzeln so ein bisschen mini und wirkungslos vor diesem Riesenproblem ausschauen, aber in der Summe dann eine Lösung herbeiführen. Und dafür muss aber das Problem, glaube ich, echt sauber ausdefiniert sein, damit diese Kette oder dieser Pool an ganz vielen Lösungsideen dann eine Wirkung entfalten kann.
Ja, und auch Probleme haben ja oft ganz andere Dimensionen, wenn man verschiedene Perspektiven betrachtet. Also ein Problem kann für einen weißen Cis-Mann ganz anderes darstellen als, weiß ich nicht, für eine Transfrau zum Beispiel.
Ja, ja.
Deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, auch einen Pluralismus in den Perspektiven reinzubringen, in der Identifikation eben von diesen Problemen und welche Dimensionen man lösen möchte davon.
Ja, total, total. Und genau, und wenn das eben nicht passiert am Anfang, dann wurde das Problem nur von Frauen definiert. Und dann hat es halt nur den einen Blickwinkel da drauf. Und alle Lösungsideen sind von diesem Blick aus der einen Richtung geprägt. Und deswegen, genau wie du sagst, muss halt schon auch in der Problemdefinition diverser Ansatz sein.
Gibt es da vielleicht noch ein spannendes Beispiel, wenn ich da noch mal einhaken darf, wo das hier bekannt ist, wo so schon gearbeitet wird vielleicht auch? Du hast vorhin ja Taiwan schon erwähnt.
Ich habe da überhaupt kein großes Beispiel dafür. Ich habe da nur so ein ganz kleines Beispiel dafür, wo da geht es um so Zyklus-Tracker. Also Frauen haben ihre Periode oder ne, Menschen mit Periode haben ihre Periode. Und diese Apps sind sehr oft rosa und haben Blümchen und Herzchen und kleine Babys und so. Und irgendwie geht es auch so darum, dass man vielleicht ein Baby möchte. Und da sieht man halt, dann hat sich eine Gruppe von Menschen überlegt, Frauen möchten ihre Periode tracken, weil das halt für sie ein Gesundheitsthema ist und weil sie wissen möchten, wann sie schwanger werden können. Und deswegen designen wir jetzt ein Produkt, also eine Lösungsidee für dieses Problem, und das sieht folgendermaßen aus. Und dann kommt halt eine andere Gruppe von Menschen und sagt, nee, das ist gar nicht das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen eigentlich mehr die Funktion und wir wollen mehr den Look, und es geht viel weniger darum zu wissen, wann ich am besten schwanger werden kann, sondern es geht mir vielmehr darum zu wissen, ob meine eine Gesundheitsbeschwerde mit meiner Periode zusammenhängt oder nicht. Und da sieht man in so einem ganz kleinen Beispiel, was halt passiert, wenn Menschen denken, ah ja, Problem ist doch ganz klar, Lösung ist diese, weil sie halt vielleicht nie mit den Menschen gesprochen haben, die auch Teil davon sind oder zu wenig.
Oder betroffen eben sind.
Eben Betroffene, das heißt ja auch immer so schön, build with und not for. Und das sieht man in so einem kleinen Beispiel, glaube ich, ganz gut.
Ein großes Beispiel, das du ja schon angesprochen hast, ist ja der Klimawandel. Und auch dort ist, glaube ich, die Herausforderung tatsächlich, das Aufsplitten in Teilprobleme zu lösen, weil sonst man ja natürlich ganz gerne davor steht und sich erschlagen fühlt, ob dieser riesengroßen Katastrophe. Mhm. Gleichzeitig hast du ja schon Beginn von dem Vergrößerungsglas gesprochen, die es ja die Corona-Krise darstellt. Und deswegen wäre so ein bisschen die Frage, ob wir Lehren ziehen können aus dem, was da gerade passiert, wie wir diese Form von Partizipation, auch diese intrinsische Motivation, diese Elemente der Gamification, auch wenn das vielleicht ein bisschen paradox klingt in dem Zusammenhang, also dieses Gefühl von ich habe eine Challenge, ich kann mitgestalten, ich habe auch einen Feedback-Loop in dem, was ich tue, nicht nur ne, Stichwort Kreuzchen machen sozusagen. Auch das Element der Flatten the Curve, was ja auch in Form von Datentransparenz geholfen hat, zu sehen, was passiert da eigentlich, hat das einen Effekt, wenn ich zu Hause bleibe und so weiter und so fort. Wie können wir das übertragen auf die Bewältigung der noch größeren Krise, die ja auf uns wartet oder schon da ist eigentlich?
Mhm. Ja, zu meiner Ehrenrettung, wenn ich jetzt sofort die beste Antwort hätte, dann hätten wir es wahrscheinlich schon gelöst. Ne?
Das stimmt. Also auf geht's, jetzt ist die Gelegenheit.
Ja, leider muss ich dann auch von mir selber sagen, man verhält sich halt voll oft paradox. So, auch egal wie viel Wissen man hat und egal wie coole Apps man vielleicht hat, die einem vorrechnen, wie viel man für die Umwelt tut, wenn man jetzt kein Fleisch gegessen hat oder sowas, gibt es dann halt bei mir trotzdem mal den Moment, wo ich irgendwie nach ein paar Wochen denke, so, und heute gibt es irgendwie ein Steak. So. Und das ist super paradox. Und das wird man, glaube ich, nie los, egal welche coolen technologischen Tools und Möglichkeiten man hat. Was man, glaube ich, schaffen kann, ist, dass einem nicht so schnell der Atem ausgeht. Weil wir sind halt, glaube ich, als so generell Menschheit irgendwie nicht so gut da drin, sehr, 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 sehr lange in Vorarbeit zu gehen für unsichtbare Erfolge und für unklares Ergebnis. So, das sieht man jetzt, glaube ich, dann auch wieder bei der Corona-Krise. Das, die Riesenkatastrophe so in aller Triage und dergleichen blieb in Deutschland aus. Haben wir nicht völlig überreagiert und warum saß ich jetzt die ganze Zeit zu Hause und oder schlimmsten Fall habe meinen Job verloren oder sowas, ne? Das ist halt super menschlich und nachvollziehbar und da bringt dir, glaube ich, auch nicht eine App was, die sagt, dadurch, dass du zu Hause geblieben bist, hat sich die Ansteckungsrate so und so verringert. Was ich glaube, was aber so ein technologisches Tool vielleicht leisten kann, auch im Falle von der Klimakrise, ist so Zwischenetappen zu erreichen, indem wir uns besser noch vernetzen und in leichteren Häppchen Wissen geliefert bekommen oder sehr viel besser sehen können, wie einfach es ist für mich, kleine Verhaltensänderungen herbeizuführen. Ne? Also wir hatten ein paar Apps, die wir gefördert haben mit dem Prototype Fund, die dir einfach bei deinem Supermarkteinkauf helfen. Und in dem Moment, wo du nicht mehr wahnsinnig lange recherchieren musst, sondern das ein bisschen besser zugearbeitet bekommst, wird halt das Erfolgserlebnis auch größer. Und das ist super frustrierend, dieses, was ich da jetzt gerade alles gesagt habe. Aber ich glaube tatsächlich, das ist das Einzige. Also ich glaube nicht, dass Technologie den Klimawandel aufhalten wird. So aller, wir müssen einfach nur krass innovativ sein und dann können wir genauso weiterleben, wie wir es jetzt tun und passiert nichts.
Die Verhaltensänderung ist natürlich eine notwendige Voraussetzung. Aber ich denke, das Thema der Transparenzmachung ist schon etwas, genau, was du schon angesprochen, genau, hast. Und da gibt es ja auch Beispiele in Amsterdam beispielsweise, wo die Blockchain genutzt wird, um Energieströme zu transparent zu machen und auch die Möglichkeit, auf Einfluss zu nehmen auf die Bürger, die dort leben, um zu zeigen, guck mal hier, der Strom kommt eben nicht aus der Steckdose, sondern hat eine gewisse, du kannst Einfluss darauf nehmen, wie viel du konsumierst, wo es herkommt und damit hat man die Möglichkeit, ja, ein Feedback eben wiederum zu bekommen für das, was man tut.
Involviert im Endeffekt die Bürger wieder stärker in diese Probleme.
Genau, und dadurch hast du
Awareness schafft.
Genau, und wenn du stärker involviert bist, weil das offensichtlicher ist, hast du ein stärkeres Gefühl, dass du eine Wirkung erzielst, wenn du Verhaltensänderungen hast. Und das, genau das, was ich meinte, was du gerade gesagt hast, das wird es nicht in einen technologischen Lösungsweg geben, aber ich glaube, Technologie spielt eine entscheidende Rolle dabei, den Prozess so zu begleiten, dass uns nicht die Puste ausgeht bei halt einem Problem, was nicht morgen aus der Welt zu schaffen ist. Und besonders spannend finde ich dabei auch, dass es eigentlich zwar schon um Innovationen geht, die wir brauchen, aber auch oft super so um Low-Tech. Also klar, Blockchain kann Sinn machen, braucht aber halt selber auch krass viel Energie, wenn eingesetzt an Stellen, wo man es halt eigentlich gar nicht so unbedingt bräuchte. Und dann den Ansatz zu sagen, ey, guck mal, wir können hier eigentlich eher downsizen und Low-Tech-Angebote machen. Auch hier geht es wieder um offene Hardware, offene Software, weil besser zu recyceln und sowas. Das ist auch innovativ, aber vielleicht gar nicht so, wie die meisten Menschen denken, wenn sie an technologische Innovationen und Roboter und blaues Licht und so denken.
Robocop. Ja. Zum Abschluss von jedem Interview stellen wir unseren Gästen immer eine Frage. Oh. Die wollen wir natürlich auch dir stellen. Und zwar, wenn du eine Sache aus der Krise mitnehmen könntest. Hat sich ja viel verändert in der Krise, viel wurde angestoßen. Du bist ja auch durch eine ganz spezielle Erfahrung jetzt mit dem Hackathon nochmal gegangen. Was würdest du denn mitnehmen für die Zeit danach gerne? Es darf nur eine Sache sein.
Es ist jetzt ein bisschen, man predigt ja immer so gerne Sachen, die man selber nicht unbedingt perfekt umsetzt. Und ich predige immer einfach mal machen und bin aber dann leider in den Details manchmal so ein bisschen perfektionistisch, was nicht gut ist, weil das einfach mal machen im Weg steht. Und wenn man eben in 5 Tagen so einen gigantischen Hackathon organisiert, dann zwingt es einen zu einfach mal machen, auch wenn man sich zwischendurch denkt, oh, das kann ich doch jetzt nicht so rausschicken, aber dann machst du es trotzdem und es funktioniert. Und das nehme ich mit, dass ich diesen schönen Leitsatz irgendwie, done is better than perfect, versuche nochmal öfter umzusetzen, weil alle von uns haben zu viele Projekte und alle haben zu viel zu tun und wenn wir dann einfach mal öfter sagen, done anstatt perfect, kriegen wir vielleicht noch mehr gebacken als momentan.
Passt ja, finde ich, hervorragend zu dem, was du gesagt hast, nämlich, dass man den nötigen Drive braucht und dann zu sehen, was dann draus passiert und passieren kann. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Adrian.
Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast@resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Pless von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.